Hallo zusammen und ein herzliches Glück auf zur nächsten Folge des S04 Podcasts, präsentiert von Umbro. Unser heutiger Gast hier in der Umbro-Loge ist Onur Zinel, unser Trainer der U17 aus der Knappenschmiede. Onur ist als Co-Trainer von Norbert Elgert mit Leroy Sané und Thilo Kehrer deutscher U19-Meister geworden. Jetzt sorgt er mit der U17 für Furore. Hier im Podcast berichtet er über seine Anfänge als Trainer, seine bisherigen Erfolge, aber auch darüber, dass er aus einer tragischen Geschichte, dem Abstieg der U23, Kraft geschöpft hat für seine weitere Laufbahn. Er war Co-Trainer bei den Profis und hospitierte bei Erik ten Hag in Amsterdam und schaute Pep Guardiola bei Man City über die Schulter. Onur, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, heute bei uns zu Gast zu sein. Deine Premiere oder hattest du schon mal einen Podcast?
Nee, erstes Mal Weltpremiere sozusagen.
Weltpremiere, das ist nicht schlecht. Hörst du Podcasts?
Nee, noch nicht wirklich. Also ich habe so eine Blinkist-App. Da geht es ja so ein bisschen darum, dass da die Hauptthesen von Büchern irgendwie dargestellt werden. Und das kann man dann lesen innerhalb von ein paar Minuten oder sich auch anhören. Da höre ich mir tatsächlich sehr, sehr viel an, vor allen Dingen so, während ich joggen gehe. Aber ich glaube, ich habe einfach nicht, ich jogge einfach nicht lange genug, um mir eine ganze Podcast irgendwie anhören zu können. Noch nicht, aber vielleicht komme ich ja noch im Geschmack.
Thematisch, was grast du dann da ab?
Meistens so Themen der Psychologie, also aktuell viel Führungsthemen, aber auch so Denkmuster, Lernmuster und so, das interessiert mich schon.
Also Sachen, die du dann auch wahrscheinlich für deine Arbeit nutzen kannst?
Ja, meistens ist es, also es ist natürlich schon hilfreich für die Arbeit, aber auch für den Alltag und hat mich irgendwie schon immer interessiert. Also Psychologie fand ich schon sehr, sehr lange interessant.
Musik? Welche Richtung?
Musik, durchgemixt, würde ich sagen, durchgemixt, zuletzt auch viel Deutsch. So, mein Bruder hat mir das Album von Anne May Kantereit empfohlen, was ich mir angehört habe. Aktuell läuft im Auto viel, ich würde mal sagen, gute Laune Rock, so eher so Klassiker, Chili Peppers, Foo Fighters gerade viel. Also ja, also ist aber durchgemixt, kommt immer so ein bisschen auf die Situation an, auf meine Stimmung an und sehr viel dabei.
Was sagen deine Jungs dazu, außer U17?
Die wissen gar nicht, was ich höre. Die wissen gar nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, was die hören, weil meistens sind das irgendwie komischerweise, ich weiß gar nicht, woran das liegt, sehr, sehr viele französische Lieder, wovon ich nichts verstehe. Ist vielleicht auch besser so.
Und dann, die hörst du dann in der Kabine, wenn die Jungs, sag ich jetzt mal, vor dem Training, nach dem Training, vor Spielen und so weiter auflegen?
Vor dem Training bin ich nicht so in der Kabine, aber vor dem Spiel halt, ne? Also vor dem Spiel, bevor die Ansprache losgeht, da können die Jungs halt hören, was sie wollen, damit sie sich selber, sag ich mal, auf Spannung bringen. Und da läuft tatsächlich viel französische Musik. Rap, würde ich sagen. Ich bin jetzt kein Experte, aber es hört sich für mich nach Rap an.
Haben die immer die gleichen Musikstücke oder unterscheiden die dann auch manchmal? Vielleicht sogar nach Gegner oder je nachdem, was für eine angesagte Situation ist. Also gibt es da so, ich sag jetzt mal, bestimmte Rituale, Abläufe?
Ja, ich denke schon. Also kann zumindest raushören, dass es immer mal also sehr, sehr ähnliche Lieder oder vielleicht auch dasselbe Lied ist. Und da die Jungs auch lautstark teilweise mitsingen oder mitrappen, glaube ich, dass sie da schon ihre Rituale haben, dass immer sehr, sehr ähnliche Songs sind und unabhängig vom Spiel.
Dann lass uns an das Thema Musik einen Haken machen, Onur, und über Fußball sprechen. Du bist seit fast 10 Jahren als Trainer für unseren Verein, für Schalke 04 tätig. Wie ist es damals dazu gekommen, dass du hier angefangen hast?
Ich war Trainer bei TuS Heven in der Verbandsliga, war drei noch relativ jung, kann man jetzt, also das kann ich jetzt so sagen, mit 36, ich war 26 und habe TuS Heven trainiert und Sven Hübscher ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Cheftrainer geworden, der neuen oder wieder neu ins Leben gerufene U16 und hat einen Co-Trainer gesucht und Sven wiederum hat damals gemeinsam gearbeitet mit Adam Fritz für Sports Analytics. Also es gab mal eine Zeit, da haben die Vereine nicht selber ihre Analysen gemacht, sondern eine externe Firma. Und die haben quasi für die Bundesliga-Vereine die Analysen gemacht. Also Gegneranalysen, aber auch die eigenen Spiele analysiert. Und Adam war mein Fußballdozent, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Und Sven hat Adam nach einem passenden Trainer gefragt, weil er auf der Suche nach einem Co-Trainer war. Und Adam hat dann gesagt, ja, Onur könnte ich mir vorstellen, weil es ist ein richtig Gelsenkirchener Junge, will auch ganz gerne ins NLZ, steigt aber gerade wahrscheinlich in die Oberliga auf als Cheftrainer, deshalb weiß ich nicht, ob er es machen würde, aber ich kann euch ja mal vernetzen und so kam der Kontakt dann zu Sven zustande.
Das heißt, ihr habt euch vorher auch gar nicht gekannt, sondern einfach mal auf einen Kaffee getroffen und dann über Fußball gequatscht und gemerkt, da ist relativ viel deckungsgleich?
Genau, wir haben uns vorher gar nicht gekannt. Gut, das Kuriose daran war, dass Sven selber ursprünglich aus Witten kommt, also Wittenhäfen, da wo ich dann auch Trainer war, so, dass er so ein bisschen verfolgt hat. Wir hatten aber jetzt persönlich keine Berührungspunkte, haben uns nie getroffen, haben nie miteinander gequatscht, sondern haben uns dann quasi beim Italiener getroffen, haben zusammen gegessen, haben uns kennengelernt und dann entschieden, dass wir es gerne machen würden.
Das heißt, beim Nachtisch Hand drauf, wir beide arbeiten jetzt zusammen?
So sieht's aus, genau so. Tiramisu gab es damals, daran kann ich mich noch erinnern.
Sven ist ja mittlerweile U19-Trainer bei Bayer Leverkusen, also nicht ganz so weit weg von hier, aber trotzdem nicht mehr im Verein. Habt ihr noch Kontakt und tauscht euch über Fußball aus?
Ja, Kontakt auf jeden Fall. Er wohnt ja nach wie vor hier in Gelsenkirchen, hat seine Familie hier und ist jetzt nicht so, dass wir regelmäßig jede Woche in Kontakt sind, aber wir laufen uns schon ab und zu auf dem Weg oder telefonieren halt und entsprechend gibt es natürlich auch Kontakt und sprechen über Fußball, sprechen dann auch über die verschiedenen Vereine. War jetzt nicht nur bei Leverkusen, sondern war ja zuletzt auch ein bisschen unterwegs, war bei Bremen, war Trainer bei Preußen Münster und entsprechend gibt es da immer was auch zu bequatschen.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als damals die Anfrage kam, also die Einladung sozusagen zum Essen mit Sven, weil du ja gerade gesagt hast, du hättest schon immer mal Bock gehabt, im NLZ zu arbeiten. Als dann die Anfrage kam, du, der Sven Hübscher, der möchte dich mal kennenlernen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Ja, ich kann schon ehrlicherweise sagen, hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich wollte damals unheimlich gerne ein großes NLZ wechseln und möglichst zu Schalke. Klar, als Gelsenkirchener Junge und der Schalke-Fan willst du natürlich auch ein bisschen für Schalke arbeiten. Und das war auch so ein kleines Ziel von mir. Ja, entsprechend habe ich mich sehr, sehr gefreut und vor allen Dingen auch gehofft, dass das einfach funktioniert.
Du sagst es gerade, Gelsenkirchener Junge. Kannst du mal so in 3-4 Wörtern oder Sätzen beschreiben, was es dir bedeutet, wirklich für deinen Verein zu arbeiten?
Muss man zweierlei irgendwie so ein bisschen. Zum einen, wenn du hier aufwächst und Schalke-Fan bist und dein Vater quasi mehr oder weniger Fanatiker ist, dann ist es natürlich immer ja was Besonderes, auch für den Verein arbeiten zu dürfen. Zum anderen muss man den Trainerberuf sehen. Und der Trainerberuf ist schon so, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, musst du wissen, dass du jetzt nicht 10, 15, 20 Jahre für denselben Verein arbeiten wirst, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und die Tatsache, dass du halt für den Verein arbeiten kannst, wo du deinem Traumberuf nachgehst, wo du aber auch lebst, wo dein Umfeld ist, wo deine Familie ist, deine Freunde sind und du das halt nochmal tagtäglich leben kannst, ist natürlich schon eine sehr privilegierte Situation. Das können jetzt nicht so viele von sich behaupten. Und entsprechend ja, ist das schon eine coole Sache.
Wie kamst du eigentlich auf das Ziel, Trainer im NLZ hier zu sein?
Ich wollte gar kein Trainer werden. So, also das war gar nicht mein Ziel. Ich habe Sport studiert und wollte damals in die Richtung Sportmanagement, aber wie es halt im Studium so ist, im Sportstudium hast du auch deine Praxiskurse und ich habe relativ schnell natürlich als Fußballer auch Fußball gewählt und dann muss man da so eine Lehrprobe machen, also muss man einen Trainer kurz spielen und nachdem ich das gemacht habe, kam damals mein erster Fußballdozent auf mich zu, das war Peter Lange und der hat mich dann so nach der Lehrprobe, glaube ich, gefragt, hey, Ono, was willst du eigentlich machen? Und ich habe gesagt, Peter, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich so in die Richtung Sportmanagement gehen und dann sagt er so auf seine Art, wie er halt so ist, papalapap, du wirst Fußballtrainer. Und Peter war selber auch lange Trainer, ein sehr erfahrener Trainer und der hatte schon auch eine gewisse Überzeugungskraft und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und dann habe ich es angefangen einfach mal auszuprobieren, damals in Fußballschulen und irgendwie lief das immer ganz gut und dann bin ich einfach dabei geblieben.
Was haben deine Eltern gesagt oder deine Kumpels, deine Freunde, deine Geschwister?
Also insgesamt war jetzt mein Papa, glaube ich, jetzt erstmal nicht so begeistert davon, dass ich generell Fußballtrainer werden möchte, weil der hat da jetzt nicht so die Perspektive gesehen und auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass man das jetzt super über Jahre hinweg hauptberuflich machen kann und seine Familie davon ernähren kann. Aber hat er dann gemerkt, dass es relativ gut läuft und dass ich da Spaß dran habe, dann fand er das, ja, fand das schon auch richtig cool. Und die Tatsache, dass ich natürlich hier auf Schalke bin, kann ich, glaube ich, so sagen, macht ihn schon sehr, sehr stolz.
Hattest du schon mal andere Berührungspunkte mit Schalke 04 in deiner Kinder- und Jugendzeit?
Nee, außer dass ich jetzt Fan war und natürlich auch häufig dann im Stadion war, mit meinem Papa jetzt nicht. Vielleicht noch die Tatsache, dass ich damals Olaf Thon mal interviewt habe. So, also ich war hier beim Schalke-Training, ich war in der Oberstufe und dann gab es so Projekte und unser Projekt war damals STV Horst Emscher. Irgendwie 100 Jahre sind die, glaube ich, geworden oder so und Olaf Thon hat dort mal gespielt und wir kamen dann auf die Idee, einfach mal zu fragen, ob wir ihn interviewen dürfen, sind dann hier zum Training. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, Huub Stevens war Trainer und dann sind wir nach dem Training, da bin ich nach dem Training auf Olaf Thon zugegangen. Richtig Schiss gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und habe ihn so ganz nett gefragt, ob wir ihn interviewen dürfen, irgendwie mit unserer eigenen Kamera zum Thema STV Horst Emscher. Und hat dann gesagt, ja klar, kein Problem. Und hat uns dann so mitgenommen am Parkplatz vorbei, erinnere ich mich noch, in so eine kleine Kabine. Und kam auch eine gute Note bei raus.
Du hast selbst gekickt. Für Schalke hat es dann aber nicht gereicht. Für welche Clubs warst du am Ball?
In erster Linie natürlich so für die Clubs in den Ortschaften, wo ich auch gelebt habe. Also habe angefangen bei SuS Beckhausen 05, dann wurde es STV Horst Emscher, danach FC Gladbeck, dann VfB Hüls. Das habe ich zwar nicht gelebt, aber es war so irgendwie so für mich dann damals der nächste Schritt. Und im Seniorenbereich waren es dann nochmal, muss ich gerade selber überlegen, FC Neu-Ruhr-Ort, damals, weil ich auch in Bochum studiert habe, Eintracht Gelsenkirchen hier und später nochmal Blau-Gelb über Ruhr.
Welche Position?
Ich habe sehr, sehr lange auf der Außenbahn gespielt, weil ich halt schnell war. Aber je älter ich wurde, ging es immer mehr Richtung Zentrum und im Männerbereich habe ich quasi eigentlich nur noch auf 6, auf 8 oder als 10er gespielt.
Ja, die 6 gilt ja auch so als die anspruchsvollste Position im Spitzenfußball, weil es auch im Kicker vor einigen Wochen wieder ein großer Bericht drüber, dass quasi der 6er eigentlich das Gehirn auf dem Platz ist oder der schlauste Spieler oder dass der 6er auch so ein bisschen quasi der denkende Trainer schon auf dem Platz ist. Trifft das so dann auf dich zu?
Nee, eigentlich nicht. Also ich war halt sehr, sehr bissig. Ich hatte eine sehr, sehr hohe Motivation, habe richtig Gas gegeben. Ich würde mich aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie als verlängerter Arm des Trainers damals bezeichnen oder so. Ich war jetzt nicht so der Typ, der sich viel mit der Taktik auseinandergesetzt hat als Spieler, sondern ich war ehrlich gesagt immer froh, wenn der Trainer irgendwann am Ende des Trainings den Ball in die Mitte geschmissen hat und gesagt hat, ey, komm, jetzt freies Spiel. Das war so eher mein Ding, aber ich hatte schon immer eine sehr hohe Motivation, so, ne, sowohl im Training als auch im Spiel. Und zu dem Zeitpunkt war das Anforderungsprofil auf der Position 6 ein anderes. Also die Xavi-Iniesta-Zeiten, die kamen erst ein bisschen später. Damals musste die 6er-Position vor allen Dingen ganz, ganz viel laufen, kämpfen, den Zehner aus dem Spiel nehmen und Bälle gewinnen. Das war schon eher meine Aufgabe.
Ein also, kleiner Gattuso.
Der Staubsauger, der auch nochmal eine gute Grätsche ansetzen konnte.
Ja, das kommt immer wieder schon näher.
Du bist mit Heven dann als Trainer in die Oberliga aufgestiegen. Wir hatten es gerade schon mal kurz erwähnt, bevor du auf Schalke angefangen hast. Was war denn für dich in den ersten Wochen somit die größte Umstellung? War es so die Senioren-Jugendgeschichte oder war es eine andere Struktur? War es vielleicht eine andere Professionalität, dass du ja, anstatt die 3 Kisten nach dem Wittener Training irgendwie wegräumen musstest, jetzt die Ballsäcke nehmen musstest? Wie war das?
Ja, die Häfen, da waren schon sehr professionell, muss ich dazu sagen. Also wir hatten jetzt nicht nach jedem Training irgendwie 3-4 Kisten in der Kabine stehen. Aber ich war halt sehr, sehr gespannt und konnte mir auch noch nicht so richtig ein Bild davon machen, was mich hier erwartet. Weil zum einen wusste ich natürlich, das sind jetzt 14-, 15-jährige Kiddies, Jugendliche, was natürlich was anderes ist, wie wenn du Männer trainierst. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht TuS Heven, sondern FC Schalke 04. Und ich wusste noch nicht so richtig, was erwartet mich jetzt. Reiner Jugendfußball und Jugendtraining oder eine sehr, sehr professionelle Art, an die Sache ranzugehen. Also da war ich noch so ein bisschen gespannt. Das wusste ich nicht, was mich erwartet. Und entsprechend war ich in den ersten Wochen eher so ein bisschen in der Beobachterrolle. Und Habe aber schon relativ schnell gemerkt, dass das natürlich hier deutlich professioneller ist und dass die Rahmenbedingungen hier vor allen Dingen ganz, ganz andere sind. Also was die Plätze angeht, was die Struktur im Training angeht, was aber auch die Größe natürlich des Vereins angeht und das Miteinander. Und das lernt man natürlich schon sehr, sehr schnell kennen, wenn man hier nach Schalke 04 kommt und eine Unmenge an Mitarbeitern gibt in verschiedenen Bereichen und vorher für TuS-Häfen gearbeitet hat, wo man jetzt, ich sag mal, maximal irgendwie 10, 15, 20 Leute kannte, die das auch noch ehrenamtlich gemacht haben. Das war dann natürlich schon in der Größenordnung einfach ein Riesenunterschied. Das Training an sich und die Struktur im Training war jetzt vielleicht nicht so viel anders, aber natürlich auch angepasst an den Jugendfußball, aber schon sehr professionell, das kann man schon sagen.
Könnte man vielleicht sagen, dass teilweise 16-, 17-Jährige eine höhere Professionalität haben als irgendwelche Senioren?
Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja, aber ich hatte halt schon das Glück und das Privileg, dass beim TuS-Häfen es so war, dass da sehr, sehr viele Sportstudenten gespielt haben, die in Bochum auch studiert haben. Und entsprechend war das schon, das kann man im Nachhinein auch sagen, für diese Liga verband sich eine sehr, sehr professionelle Mannschaft. Und daher war vielleicht der Unterschied auch jetzt nicht allzu groß. Hätte ich jetzt eine andere Verbandsliga-Mannschaft trainiert, dann wäre es vielleicht ein bisschen größer gewesen. Aber insofern war der Unterschied gar nicht so groß, weil die waren auch schon sehr professionell, muss ich sagen. Und hier sowieso, klar.
Professionell ist ein gutes Stichwort. Uno, wir möchten mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Wir geben dir zwei Begriffe vor, du entscheidest dich für einen. Und der erste bezieht sich auf das Thema professionelle Fußballer. Das ist die klassische Glaubensfrage, Messi oder Ronaldo?
Vor ein paar Jahren hätte ich mit Sicherheit noch Messi gesagt, jetzt sage ich Ronaldo.
Warum?
Messi ist definitiv der begabtere Spieler, so in meiner Meinung. Aber wenn man jetzt natürlich sieht, auf welchem Niveau Ronaldo sich fit hält und was er alles dafür tut, um auf dem Niveau in dem Alter noch zu performen und das im Vergleich sieht zu Lionel Messi, bei allem Respekt, aber wenn man sich seine Laufdaten jetzt anguckt, dann glaube ich, ist so diese insgesamt seine Einstellung und die Mentalität, die Ronaldo mitbringt, die imponiert mir gerade ein bisschen mehr als das Spiel von Messi.
Wobei er ist eigentlich ein junger Typ, ne? 36 ist ja kein Alter, ne?
Das beste Alter.
Ja. 5-4 oder 1-0?
Oh. 5-4. Ja, ich jubel schon gerne. Gebe ich zu. Ich jubel schon gerne.
Die nächste Vorgabe, kann es eigentlich nur eine Antwort geben: Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Kurzpassspiel oder Hoch- und Weitbringsicherheit?
Oh, kann beides sehr interessant sein und sehr zielgerichtet, aber ich nehme mal Kurzpassspiel.
Samstagabend bei dir zu Hause. Deutschland sucht den Superstar auf RTL oder ein Live-Spiel aus dem Tabellenkeller der Ligue 1 auf The Zone?
Da ich absolut kein Casting-Show-Fan bin, dann eher The Zone und Liga.
Also gibt es dann Troyes gegen Toulouse. Und wenn jetzt doch mal ein Film laufen sollte, was kommt dann bei dir? Horror oder Comedy?
Comedy.
Bösewicht oder Superheld?
Bösewicht.
Singen oder tanzen?
mache ich beides nicht so gut, aber ich glaube, ich tanze besser schlecht, als ich singe.
Ja. Bist du Profi in der eigenen Küche oder Stammkunde beim Lieferdienst?
Aufgrund der Pandemie bin ich meiner Küche auf jeden Fall näher gekommen, aber der Lieferdienst überwiegt.
Und was gibt's da? Pizza auf dem Sofa oder Salat am Esstisch?
Ja, gegen Pizza auf dem Sofa, während ich Champions League gucke, gibt's nichts einzuwenden.
Perfekt, vielen Dank.
Ich habe noch eine Nachfrage. Warum denn lieber Bösewicht als Superheld?
Ich meine, in dem Moment, wo man sich für einen Superheldenfilm entscheidet, weiß man ja eigentlich im Vorfeld schon, dass es am Ende ein Happy End gibt. Ne? Und ich finde es irgendwie super sympathisch, dass der Bösewicht trotzdem mit allem, was er hat, immer wieder versucht. Ja. Finde ich cool. Ja.
Lass uns mal über deine aktuelle Mannschaft sprechen, die U17. Bei euch läuft es in dem Jahr wirklich richtig gut. Ihr steht oben in der Bundesliga West. Schaust du eigentlich jede Woche auf die Tabelle?
Ich weiß schon, wie die Tabelle aussieht. Ich meine, gerade wenn es natürlich so gut läuft wie aktuell, dann sprechen die Leute ja auch drauf an. Und man schaut ja auch auf die Tabelle, um zu gucken, wo der nächste Gegner steht, wie viele Tore geschossen haben, wie viele Gegentore sie bekommen haben. Insofern sehe ich schon auch als meine Aufgabe als Trainer zu wissen, wie die Tabelle meiner Mannschaft aussieht. Und ich gucke da jetzt nicht jeden Tag drauf, um zu sehen, wo wir stehen, aber irgendwo ist es auch Teil meiner Aufgabe. Ist ja nicht die wichtigste, aber ich sollte schon wissen, wie die Tabelle aussieht.
Inwiefern guckst du denn detailliert auf die Tabelle, wenn du schon sagst, Gegentore, Tore erzielt, auswärts, heimstark, auswärts schwach? Wie ist das? Bist du so ein Statistiker, so ein Statistikfreak?
Nein, ich will es schon wissen, aber im Detail schaue ich nicht drauf. Im Detail schaue ich dann eher in die Videos. Also wir haben ja die Möglichkeit, Videos zu bekommen von unserem eigenen Spiel, aber auch von den Gegnern. Da gibt es eine Plattform von den Ligen und der Blick in die Videos ist deutlich detaillierter als auf die Statistik.
So ein bisschen musste ich, als du gesagt hast, 5-4 oder 1-0, 5-4. Da muss ich so ein bisschen daran denken, es gibt ja immer so einen Spruch, bei den Talenten ist es wichtig, dass sie sich entwickeln. Da kommt es nicht immer so auf die Ergebnisse an. Also da kann man auch gerne mal ein 3-2 nehmen, wenn es der Entwicklung gut tut. Wie ist das eigentlich bei dir und deiner Mannschaft? Habt ihr ein Saisonziel definiert oder sagt ihr so, die Entwicklung der Talente, die steht eigentlich im Vordergrund?
Ist beides nicht unwichtig. Also zunächst einmal aufgrund der aktuellen Situation, die muss man einfach jetzt mit einbeziehen, dadurch, dass die Spieler einfach vor der Saison teilweise 1,5 Jahre keinen Wettkampf hatten, nicht regelmäßig Wettkämpfe hatten und vor allen Dingen auch nicht regelmäßig trainieren konnten, muss man einfach ganz klar so sagen, dass die Ausbildung einfach aktuell brutal wichtig ist. Weil wir natürlich mit allem, was wir haben, versuchen jetzt gerade das irgendwie wieder aufzuholen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, im Verhältnis ist die Ausbildung deutlich wichtiger als die Ergebnisse. Aber ganz unwichtig sind sie nicht, weil auch eine gewisse Ausbildung der Siegermentalität auch wichtig ist. Und man kann halt schlecht Siegermentalität ausbilden, wenn man keine Spiele gewinnt. Und insofern
ist egal, wir haben wieder ist egal. Hauptsache die Entwicklung ist egal.
Ja, unser Anspruch ist schon, also wenn man Sieger ausbilden möchte und wenn man Sieger sein möchte, dann ist es halt so, der Sieger an sich gewinnt halt deutlich öfter, als er nicht gewinnt. So, und den Anspruch, den haben wir natürlich auch, klar.
Merkst du gerade, dass dein Jungs so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr fehlt, als der Spielbetrieb geruht hat und man quasi im Homeoffice trainiert hat, zu Hause alleine?
Jetzt gerade merke ich es nicht mehr so, aber natürlich zu Beginn, als wir angefangen haben, auch wieder zu trainieren, als ich auch die Mannschaft übernommen habe im April, dann war das natürlich schon deutlich. Und deshalb war auch die ganze Vorbereitung von der ganzen Belastung und der Art und Weise, wie sie reingegangen sind, eine ganz andere als die letzten Jahre. Aber jetzt, nach knapp über einem halben Jahr, würde ich sagen, merkt man das den Spielern nicht mehr so an.
Einer deiner beiden Co-Trainer ist ehemaliger Profi gewesen, Tim Hoogland. Wie ergänzt ihr euch auf dem Trainingsplatz? Wie habt ihr euch aufgeteilt?
Ja, zunächst einmal, Hogi und ich sind ja im selben Jahrgang geboren, 85. Und Hogi hat hier eine Knappenspiele gespielt, hat ja auch bei den Profis gespielt, hat eine richtig, richtig gute Karriere hingelegt, national, aber auch international, war in England, war in Australien und hat auch auf Top-Level gespielt in der Champions League. Deshalb wäre es ja, ja fast schon fahrlässig, wenn ich da seine Erfahrungen nicht mit einbeziehen würde ins Training, weil wer in meine Vita schaut, der wird sehen, dass ich nicht ganz so viele Champions League-Spiele gemacht habe wie Hogi.
Ich glaube, so viele wie Hendrik und ich.
Wir sind auf einem Niveau. Also auch Länderspiele tun wir uns nicht viel.
Insofern, ja, ist das natürlich eine tolle Ergänzung, weil Hogi einfach dann diese Erfahrung auch mitbringt und weil ich ihn natürlich auch, muss ich auch ehrlich sagen, jederzeit auch mal in so eine Form reinschmeißen kann, wenn einer fehlt, aber nochmal gerade so die Erfahrung, die er als Spieler hatte und das halt gepaart damit, dass er halt total lernwillig ist und auch sehr, sehr fleißig ist, ergänzt er das Trainerteam natürlich top.
Wir haben ihn mal gefragt und er hat sich auch zu dir geäußert.
Ah, okay.
Hallo Onur, ich bin's, der Hogi. Ich wollte noch mal ein paar Worte loswerden hier bei deinem Podcast und wollte dir hiermit einfach noch mal sagen, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, mit dir Tag ein, Tag aus auf dem Trainingsplatz zu stehen und die Jungs, so gut es geht, weiterzuentwickeln. Ich denke, der Verein kann sehr, sehr froh sein, einen so hochtalentierten und jungen Trainer wie dich in seinen eigenen Reihen zu haben, der die Jungs wirklich von Tag 1 auf das Beste vorbereiten will, entwickeln will, der die Jungs fördert, aber auch fordert Und das klappt bisher sehr, sehr gut. Ich hoffe, die Zeit bleibt so erfolgreich bei uns in der U17. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Des Weiteren noch eine kleine Anekdote. Vielleicht kannst du da gleich auch noch mal ein bisschen mehr ausholen, die mich persönlich betrifft und die Arbeit mit dir auf dem Trainingsplatz. Mein Kopfrechnen ist extremst gut geworden. Und das liegt ganz alleine an den ganzen kleinen Spielformen, die wir machen. Die Komplexspielform, Pässe zählen, 8 Pässe, 1 Punkt. Pass übers Zentrum und wieder hinausspielen, 1 Punkt. Ballgewinn, Konter auf Großtor, 3 Punkte. Also das ist schon hochkomplex, auch für mich. Ich muss halt in jedes Training sehr, sehr konzentriert hineingehen, damit ich dir und der Mannschaft dann am Ende auch die entsprechend richtigen Resultate ansagen darf. Also, wir sehen uns wieder auf dem Trainingsplatz. Viel Spaß noch und bis bald.
Wie ist das, wenn du dich mal verzählst? Ist dann große Aufruhr im Training in der Mannschaft?
Ja, die Spieler sind schon richtige Wettkämpfer und die rechnen auch mit, obwohl sie da voll im Gange sind. Und wenn sie das Gefühl haben, dass da nicht richtig gezählt wird, dann kann es schon laut werden und dann kann es auch schon mal unangenehm werden. Insofern glaube ich das im Rogi schon, dass er da voll konzentriert da mitzählt und sich da im Laufe auch verbessert hat. Und er ist schon nicht so easy. Es gibt schon einen Grund, warum ich die Aufgabe abgebe.
Das heißt, wenn es mit der Trainerkarriere nichts werden sollte, dann stehen da jetzt 2 potenzielle Mathelehrer auf dem Platz, die viel Eckenrechnen machen können. Rechenschlange bei euch beiden?
Ja, bei mir weniger, aber Hogi anscheinend, ja.
Ja, Spaß beiseite. Man hört auf jeden Fall raus, dass Hogi eure Zusammenarbeit schätzt. Und auch wir schätzen Hogi, der übrigens vor einem Jahr auch zu Gast bei uns im Podcast war. Also wer Lust hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Folge 16 kann ich euch nur empfehlen. Aber lass uns weiter über dich, über Schalke sprechen. Hier ist vor einigen Jahren eine Ausbildungsphilosophie definiert worden. Die Teams von der U8 bis zur U11 zählen zum Grundlagenbereich. Die U12 bis zur U14 wird Aufbaubereich genannt. Dann kommt deine Truppe, der Leistungsbereich. Die U15, 16 und 17. Und dann gibt es noch den Übergangsbereich, zu dem die U19 und U23 zählen. Kannst du mal skizzieren, was die einzelnen Bereiche so voneinander unterscheidet?
Ja, also zunächst einmal haben wir für jeden einzelnen Bereich auch ihre Experten. Ich bin jetzt nicht für jeden Bereich der Experte, aber grob weiß ich natürlich genau, worauf es da ankommt. Also im Grundlagenbereich ist es so, in erster Linie geht es ja darum, dass die Jungs einfach Spaß am Spiel haben, dass sie Spielfreude entwickeln, dass sie dribbeln und technische Grundlagen leicht kennenlernen. Und natürlich auch eher in kleineren Gruppen spielen, also 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3. Im nächsten Bereich, im Aufbaubereich, sage ich jetzt einfach mal, kommen sie dem großen Spiel ein bisschen näher, die Flächen werden größer, die Gruppen werden größer, in denen sie trainieren. Neben den technischen Baustellen kommen leichte taktische Geschichten dazu. Im Leistungsbereich es ist dann so, dass es insgesamt ganzheitlicher und komplexer wird, also Technik, Taktik, Athletik, aber auch der mentale Bereich dazukommt, plus das Leistungsprinzip auch dazukommt. Das heißt, die Spieler merken schon, dass die Spielzeiten nicht mehr absolut gleichmäßig verteilt haben, sondern dass der eine mal ein bisschen mehr spielt, der andere weniger. Der Übergangsbereich, also U19, U23, ist quasi... Im Endeffekt ist das quasi Männerfußball. So, das ist einfach der letzte Schliff Richtung Profifußball. So kann man es, glaube ich, in der Kürze zusammenfassen.
Und was macht dir besonders Spaß mit deinen Jungs, mit deiner Altersklasse?
Was mir besonders viel Spaß macht, ist natürlich, dass man in der U17 auch schon ein sehr, sehr hohes Trainingsniveau hat, dass man eine sehr hohe Trainingsintensität hat. Und mir macht es auch Spaß, dass wir uns quasi auf Top-Level auch messen. Also es ist der höchste Bereich U17-Bundesliga und entsprechend haben wir auch Wettkämpfe, die auf ganz, ganz hohem Niveau sind. Und das macht dann schon Spaß. Ja.
Und gleichzeitig wahrscheinlich auch noch etwas mehr als diesen Feinschliff in der U19 und U23. Ne? Kann wahrscheinlich noch mehr auf die Jungs einwirken.
Ja, wir geben da auf jeden Fall alles. Ich meine, das ist ja nicht easy für die Jungs. Ne? Die machen das neben der Schule, teilweise mit den Schultrainingseinheiten bis zu 8 Trainings die Woche und dann nochmal das Spiel am Wochenende. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach für die Jungs, da immer jedes Training, jeden Tag alles abzurufen und Gas zu geben und der Truppe auch wieder zu helfen, das Trainingsniveau hochzuhalten, damit sich jeder Einzelne bestmöglich verbessert. Und das macht die Sache schon interessant. Das macht es schon sehr, sehr interessant, aber auch anspruchsvoll. Trotzdem ist es ein Jahrgang, der schon sehr viel Spaß macht zu trainieren, weil die Jungs einfach eine sehr hohe Motivation haben, weil die ein Ziel vor Augen haben und weil sie natürlich alle sehr, sehr gerne auch den Sprung in die U19 schaffen wollen. Und das macht es anspruchsvoll und auch intensiv, aber ja, es ist schon auch ein toller Job.
Aber auch ein total anspruchsvoller Jahrgang, weil es gibt auch ganz viele Jugendtrainer, die sagen, okay, ich mache alles bis zur U14 und alles ab der U19. Dazwischen mache ich auf gar keinen Fall was. Die haben nur Flausen im Kopf, die denken an Partys, die denken an alles andere, nur nicht an Fußball. Ist das auch, also spürst du das manchmal? Ist das für dich manchmal schwierig?
Ich kann das gar nicht so bestätigen, muss ich sagen. Klar haben die viele Sachen im Kopf und klar ist es jetzt nochmal eine andere Generation aufgrund auch von Social Media und der Aufmerksamkeit, die sie bekommen durch die U17-Bundesliga, in Anführungsstrichen, aber auch durch den Kontakt, den man natürlich zu den Spielern auch ein bisschen schneller schnüren kann und insgesamt die Situation, Berater etc. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft, dass in dem Moment, wo sie auf dem Platz ist und man das auch vermittelt, also diese Wichtigkeit auch vermittelt des Trainings und des Leistungsprinzips auch und die Tatsache, auf welche Art und Weise sie sich verbessern können, dass sie schon sehr fokussiert sind. Also ich habe jetzt, ich könnte maximal 1-2 Trainingseinheiten diese Saison irgendwie aufzählen, wo ich der Meinung war, wir haben nicht alles rausgehauen. Ja. Also angenehm.
Also gar nicht so oft als Pädagoge gefragt, um dem einen mal bei Liebeskummer zu helfen, um den anderen, ich sag jetzt mal, um 5 Uhr morgens aus dem Park zu holen.
Ja, doch, vielleicht dann auch eher Psychologe, aber da geht's gar nicht so sehr darum, dass wir nicht damit einverstanden sind, was sie so privat machen und sonst irgendwas, sondern da geht's eher darum, unseren Teil als Trainer auch zu erfüllen, jeden Tag sie dahin zu provozieren, alles zu geben. So, ne? Also das ist dann schon, da sehe ich schon meine Hauptaufgabe. Also ist jetzt nicht so, dass ich viel als Erzieher irgendwie unterwegs bin, aber als derjenige, der sie immer wieder dahin pusht, wirklich an ihre Grenzen zu gehen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung.
Vor ein paar Jahren hast du unsere U23 trainiert. Ist das wenn du da so rückblickend mal drauf schaust, ist das eine etwas andere Art von Arbeit gewesen? Also jetzt rein von der Altersstruktur her, vom Habitus vielleicht, von der Einstellung?
In der Trainingsarbeit würde ich sagen, ist es sehr, sehr, sehr ähnlich. Also U17, U19, U23 und auch Profifußball, da tut sich mittlerweile nicht so viel in der Trainingsarbeit. Aber im Umgang mit den Spielern natürlich so. Gerade in der U23 sind die Spieler schon sehr, sehr reif. Plus man hat noch 3, 4, wir hatten glaube ich damals sogar 5 Spieler über 23. Die waren gar nicht so weit weg von meinem eigenen Alter. Insofern ist der Umgang natürlich mit den Spielern eine andere und auch die Art und Weise, wie man sie mit einbezieht in gewisse Prozesse. Aber die Trainingsarbeit ist sehr ähnlich.
Jetzt war es damals nicht so erfolgreich wie jetzt mit der U17. Inwiefern hast du daraus Kraft geschöpft? Inwiefern konntest du da Erfahrungen sammeln, die dir jetzt total helfen?
Ich glaube, dass ich in der U23 zu dem Zeitpunkt einfach etwas zu verbissen war. Zu verbissen war und das auch auf die Mannschaft ausgestrahlt habe. Auf der anderen Seite muss man sagen, je nachdem, wie man das erfolgreich auch definiert. Ne? Ich meine, wir haben uns, also die Mannschaft hat sich rein sportlich super entwickelt. Wir haben die letzten 10 von 12 Spielen zu 0 gewonnen. Also das muss man erstmal schaffen. Also man kann ja auch mal irgendwie in die Top-Teams gucken, Bayern, Juve, wie auch immer. Die gewinnen nicht so einfach 10 von 12 Spielen zu 0. Also die Entwicklung war top. Ich glaube aber, und das merke ich ja jetzt in meiner aktuellen Arbeit auch, dass wenn ich an die Sache innerhalb der Führung anders rangegangen wäre und nicht ganz so verbissen gewesen wäre, dann hätten wir diese Entwicklung schon früher genommen und dann wäre es auch ergebnistechnisch in der Hinrunde erfolgreicher gewesen. Insofern war das für mich persönlich innerhalb meiner Entwicklung ein unfassbar wichtiger Prozess. Muss man einfach mal ganz klar so sagen. Auch wenn er in dem Moment wehgetan hat, war es sehr, sehr wichtig.
Dann lass uns beim Thema Entwicklung bleiben. Also alle Jungs, die in deiner U17 spielen, behaupte ich jetzt mal, das sind richtig gute Fußballer, sonst würden sie nicht in der B-Jugend-Bundesliga bei Schalke spielen. Aber was müssen die Jungs mitbringen oder Talente generell mitbringen, um den Sprung nach ganz oben zu schaffen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie mit rechts und links schießen können, dass sie schnell sind. Also welche Skills muss man mitbringen, die den Unterschied ausmachen?
Grundsätzlich, also grundsätzlich im Allgemeinen würde ich sagen, dass ein Spieler zunächst einmal eine gewisse Verantwortung haben muss für seine Begabung. Also jeder hat eine gewisse Begabung. Und wenn die Jungs nicht eine fußballische Begabung hätten, dann wären sie nicht bei Schalke 04. Aber man muss auch eine gewisse Verantwortung dafür haben, dass man diese eben hat und dass man sie irgendwie auch bekommen hat. Und wenn man diese Verantwortung hat und mit der auch verantwortungsbewusst umgeht, dann ist das, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und dann ist natürlich Schalke nochmal ein sehr spezieller Verein. Also ich behaupte jetzt einfach mal, wenn man nicht eine gewisse Basis an Intensität hat, wenn man nicht eine gewisse Basis an Eigenmotivation hat und wenn man auch nicht eine gewisse Basis an Selbstbewusstsein und Mut hat, dann kann man, glaube ich, in der Arena nicht spielen. Und ich glaube auch, und da will ich jetzt gar nicht anderen Fans irgendwie zu nahe treten, ich glaube, der Schalke-Fan an sich sieht in der Arena auch sehr, sehr schnell, ob jemand intensiv ist, ob jemand mutig ist, ob jemand selbstbewusst ist und ob jemand auch motiviert ist. Und wenn man das nicht hat, dann kann man das zum einen, wird man wahrscheinlich dann nur so ein bisschen mitspielen, aber wird es nicht genießen können in der Arena, und zum anderen, glaube ich, werden das einem die Fans auch spüren lassen. In beide Richtungen. Und deshalb muss man, glaube ich, neben der Begabung, die man zweifelsohne braucht, um natürlich auf dem Level spielen zu können, muss man einfach intensiv sein, man muss selbstbewusst und mutig sein und man muss aber auch eine hohe Eigenmotivation haben. Ansonsten hat man in der Arena, glaube ich, keine Chance.
Eigenmotivation ist ein gutes Stichwort, denn die bringst du mit. Du bist Fußballlehrer, hast den Lehrgang gemacht und das ist ja gar nicht so einfach, da reinzukommen. Wie hast du das geschafft, in den Lehrgang zu kommen und wie lange hat das Ganze gedauert? Weil das ist ja jetzt nicht wie die A- oder B-Lizenz, was nur 3 oder 4 Wochen sind, ne?
Also es gibt einen Eignungstest, der hat sich mittlerweile geändert, aber zu dem Zeitpunkt ging er über 3 Tage. Und da gibt es eine Klausur, die man schreiben muss aufgrund einer Szene, die man analysieren muss. Dann gibt es eine mündliche Prüfung, was aber eher ein Gespräch ist mit dem Lehrgangsleiter, mit Psychologen. Und dann gibt es nochmal eine Lehrprobe, also eine Trainingseinheit, die dir vorgegeben wird, was das Thema angeht, was aber auch die Anzahl an Personen und Torhüter angeht. Und dann hat man eine gewisse Zeit, das vorzubereiten und muss die dann ausführen. Und abhängig davon, wie gut man diese 3 Teile erfüllt hat, kannst du dich dann halt gegen die über 100 Bewerber dann durchsetzen. Und am Ende werden dann 24 genommen und da war ich sehr, sehr froh, dass ich da einer von war.
Wie kann ich mir die Lehrprobe vorstellen? Du ziehst da einen Briefumschlag, da steht jetzt irgendein Thema drin, ballorientiertes Verteidigen, und dann hast du 20 Spieler von einem Verein aus Köln vielleicht, weil der Fußballlehrerlehrgang ist, glaube ich, in Köln, ne? Da wird dir dann, was weiß ich, die B-Jugend vom 1. FC Köln hingestellt und dann wird gesagt, Ono, mach mal.
Ich habe gerade über einen Fehler gemacht, das ist nicht in Köln, sondern in Hennef, in der Sportschule Hennef. Aber es ist schon ziemlich nah dran. Also du nimmst dir einen Umschlag und in dem Umschlag, ich kann mich sogar noch an mein Thema erinnern, das war, glaube ich, Strafraumverteidigung, und ich hatte 12 Spieler zur Verfügung plus ein Torwart. Und daraus resultiert, musst du quasi eine Trainingsform organisieren und schon auch schon dazu schreiben, was dann deine Coaching-Punkte sind und was dann deine Prinzipien sind, die dir halt wichtig sind für diese Trainingseinheit. Die skizzierst du, gibst ab und dann gibt es halt eine Tabelle, auf der draufsteht, wann du dran bist, und die führst du dann aber aus mit den Trainerkollegen, die auch beim Eignungstest sind. Also meistens gab es immer so um die 30 bis 32, glaube ich, die zeitgleich beim Eignungstest waren, und das heißt, du warst Trainer und manchmal aber auch Spieler zugleich.
Ja, gar nicht so einfach, ne? Wenn man vielleicht der Erste ist, dann sind die Jungs auch noch voll mit dem Kopf dabei. Wenn man erst der Zehnte ist, also dann ist, glaube ich, auch dieses Fingerspitzengefühl schon gefragt, ne?
Ja, eine gewisse Spannung ist da natürlich schon, eine gewisse Nervosität ist auch, aber die ist bei jedem, und das wissen die Prüfer ja auch. Und das wissen die Prüfer auch, dass das auch eine Rolle spielt. Aber es ist natürlich irgendwo auch eine Aufgabe, auf die Prüfer natürlich achten, zu schauen, okay, kann er der bestmögliche Trainer sein, der ist, in dem Moment, wo es drauf ankommt. So, es ist halt nur mal diese eine Lehrprobe, und da musst du halt auch mal, man muss halt auch schaffen, deine Leistung bestmöglich abzurufen. Also auch das ist ja eine Challenge. Und daher finde ich es, natürlich ist es anspruchsvoll und auch eine gewisse Nervosität, aber ich finde es auch cool.
Wie kann ich mir einen Lehrgang so vorstellen? Ist das so vergleichbar mit einem Studium? Viele Präsenztage, viele Aufgaben, also Hausaufgaben oder Seminararbeiten, die du abarbeiten musst, abgeben musst, die dann auch wieder bewertet werden? Oder wie läuft sowas ab? Weil am Ende gibt es ja auch eine Gesamtnote, ne?
Genau. Also es ist schon ziemlich ähnlich zum, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, zum Sportstudium. Also man hat gewisse Fächer in der Theorie, klar Fußballlehre, aber auch Psychologie, Athletik, Ernährung, Regelkunde. Auf der anderen Seite hat man aber auch viel Praxis, also man ist auf dem Platz und macht Trainingseinheiten und redet auf dem Platz auch über gewisse Punkte. Also es ist ein guter Mix aus Praxis und Theorie. Mit dem Unterschied jetzt im Vergleich zum Studium, dass man halt alle Teilnehmer eine große Begeisterung für Fußball haben. Ne? Insofern drehen sich auch 80-90% aller Gespräche darum. Und das ist dann schon nochmal was anderes, weil im Studium kommen die Leute aus verschiedensten Bereichen und innerhalb einer Fußballlehrerausbildung sind einfach alle Fußballtrainer und auch sehr leidenschaftliche Fußballtrainer. Deshalb ist das dann schon eine coole Konstellation.
Inwieweit hat die Corona-Pandemie deinen Lehrgang oder deine Trainerausbildung erschwert?
Im Grunde genommen gar nicht so viel, weil wir konnten unseren Lehrgang quasi komplett durchziehen und erst zum Zeitpunkt der Prüfungen hat die Pandemie das quasi beeinflusst, insofern, dass die Prüfungen etwas nach hinten geschoben wurden und dann später unter gewissen Corona-Bedingungen einfach stattgefunden sind. Aber der Lehrgang an sich, den konnten wir glücklicherweise komplett durchziehen mit allen Theoriemaßnahmen, mit allen Praxismaßnahmen, die wir sowieso gemacht hätten. Und einzig die Prüfungen haben quasi darunter gelitten, dass sie halt nochmal ein, zwei Monate nach hinten geschoben wurden.
Manchmal schlackert man immer so ein bisschen mit den Ohren, wenn man die Teilnehmerliste sieht und die Namen dieser Fußballlehrerkurse. Welche namhaften waren bei dir dabei? Welche Prominenten?
So einige. Also zum Beispiel Nationalspieler Tim Borowski war drin. Jetzt aktuell vielleicht der prominenteste ist Matthias Jaissle, der sehr, sehr erfolgreich gerade RB Salzburg trainiert, in der Liga, aber auch in der Champions League. Ole Werner, der jetzt Werder Bremen Trainer ist. Christian Eichner, der Trainer von Karlsruhe SC ist. Jan Zimmermann, der bis vor kurzem Hannover 96 trainiert hat. Dino Toppmöller, Sohn von Klaus Toppmöller, der Assistenztrainer bei Bayern München ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen vergesse. Sebastian Bönig, Assistenztrainer bei Union Berlin, viele Trainerkollegen, aber auch hier aus dem Westen, Jens Langenecke, U17 Düsseldorf, Engin, U19 Duisburg, Martin Heck, U17 Köln, also teilweise auch in der Liga, in der wir gerade uns befinden, aber die prominentesten, glaube ich, schon aktuell jetzt Matthias Jaissle, Tim Borowski, Dino Toppmöller, Christian Eichner, Ole Werner und auch Jan Zimmermann, weil die halt sich auf Top-Level bewegen. Ah, Steven Cherundolo war noch drin, darf ich natürlich nicht vergessen, Kapitän der amerikanischen Nationalmannschaft, der war auch dabei. Also, ja, ich hoffe, dass sich im Nachgang jetzt keiner meldet und sagt: Ey, Ono, das gibt's doch nicht, dass du mich nicht erwähnt hast. Das sind, glaube ich, so die Prominentesten.
Aber Cherundolo, sagst du, ein gutes Beispiel. Ganz oft ehemalige Profis. Mhm. Da wird ja auch ein bisschen geflaxt irgendwie und dann kommst du als ehemaliger Kicker vom FC Gladbeck zum Beispiel dahin. Wurden da ab und zu mal ein paar Sprüche verteilt oder sagen die, oh, Thomas Tuchel hat auch nie gespielt und kann auch ein richtig guter Trainer sein. Wie ist das da vor Ort?
Nee, das Gefühl habe ich gar nicht mehr. Ich glaube eher, dass die Ex-Profis auch wissen, dass man eine tolle Trainerkarriere hinlegen kann, wenn man selber kein Profi war. Auf der anderen Seite wissen sie auch, dass sie von uns profitieren können. Wir aber auch wissen, dass wir sehr von denen profitieren können. Daher gibt es da jetzt keine Sprüche. Ich glaube, dass es auch nochmal was anderes ist, wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht gegen den Ball treten kann. Ich meine, war zu dem Zeitpunkt, bin ich, glaube ich, nach wie vor, aber zu dem Tag bin ich auch in Saft. Und
den Ball stoppen kannst.
Das geht schon. Deshalb gab es jetzt keine Sprüche, glücklicherweise.
Du hast gerade schon so ein bisschen skizziert, die unterschiedlichen Inhalte des Lehrgangs. Was ist denn bei dir am meisten hängen geblieben? Oder was hilft dir jetzt so in der täglichen Arbeit, was du vielleicht vorher schon beherrscht hast, aber was jetzt nochmal verfeinert worden ist durch den Lehrgang?
Also was ich wirklich cool fand, muss ich sagen, im Lehrgang, das kann ich jetzt vielleicht auch noch mal erwähnen, war, weil es waren Jahre zuvor, kam so ein bisschen so die Kritik auf, dass der DFB die Trainer sehr eindimensional irgendwie ausbildet und deswegen alle gleich sind. Und ich muss sagen, dass in dem Lehrgang ich wirklich von Anfang an das Gefühl hatte, dass sie versuchen, dich als Person und als Trainer so wie du bist, noch mal besser zu machen. Und das fand ich persönlich sehr, sehr cool. Und was mir geholfen hat, war, dass viele Sachen, die ich generell im Kopf hatte und die ich auch jeden Tag umgesetzt habe, in dem Lehrgang auch verschriftlichen musste. Also man muss ja auch dann am Ende auch eine Hausarbeit abgeben, wo es um die Trainerphilosophie ging. Und da habe ich es für mich persönlich zum ersten Mal auch wirklich sauber strukturiert verschriftlicht. So, und die Zeit hatte ich einfach zwischendurch nicht. So, wenn du als Trainer jeden Tag auf dem Platz bist, dann hast du jetzt nicht die Zeit, dich jedes Mal nochmal 3, 4, 5 Stunden hinzusetzen und deine Trainerphilosophie sauber zu verschriftlichen und vielleicht noch Videos dazu zu packen. Und die Zeit hatte ich dann während des Lehrgangs. Und zum einen, wie gesagt, hatte ich echt das Gefühl, dass sie mich nochmal als Trainer besser machen. Und zum anderen hatte ich, davon profitiere ich immer noch, die Möglichkeit, meine Trainerphilosophie wirklich sauber nochmal zu verschriftlichen. Und die wächst natürlich auch. Und was halt schon sehr spannend war, war, wir hatten halt Aufgaben, wo wir unsere Trainingseinheiten aufnehmen mussten. Und zwar einmal von oben quasi eine taktische Kamera und zum anderen einer, der dir die ganze Zeit gefolgt ist. Und das kann ich jedem Trainer eigentlich nur mal empfehlen, sich bei einer Trainingseinheit mal filmen zu lassen. Weil wenn man sich da mal so 30 bis 45 Minuten selber betrachtet, mit jeder Mimik und Gestik zu jedem Zeitpunkt, das gibt dir halt schon ein brutales Feedback. Und die fallen dann Sachen auf, die anscheinend irgendwie normal sind, die du vorher jetzt nicht so, die dir nicht so bewusst waren. Und das war dann schon ein brutales Feedback, aber auch sehr, sehr lehrreich.
Du hast gerade das Thema Philosophie angesprochen. Was ist denn deine Philosophie, die du so ein bisschen verfeinern konntest?
Oh. Ich glaube, so lange ist der Podcast jetzt nicht, dass ich es im Detail erzählen könnte.
Nee, wir haben ja gerade schon über 1-0 oder 5-4 gesprochen, aber bist du so der Catenaccio-Typ oder lässt du gerne über die Flügel angreifen oder muss ich alles im Zentrum abspielen, vielleicht so grob mal in die Richtung gehen?
Grob ist es schon so, dass ich grundsätzlich sehr, sehr schnell, sehr zielstrebig und sehr schnörkellos nach vorne spielen möchte. Und dass ich sehr häufig und sehr schnell auch in den gegnerischen 16er eindringen möchte, um einfach viel Gefahr auszustrahlen. Und im Moment, oder in allen Momenten, wo man gerade den Ball nicht hat, dass man natürlich schnellstmöglich auch wieder zurückgewinnt. So, ne, dass man einfach diese Lust hat, den Ball zu haben, aber in dem Moment, wo man ihn nicht mehr hat, einfach versucht mit allem, was man hat, und so schnell wie möglich den Ball zurückzugewinnen. Und dazu kommen aber auch die Vorbereitungsphasen. Die sind halt sehr, sehr wichtig und im Detail auch sehr interessant. Also um halt schnell nach vorne spielen zu können, muss man es auch gut vorbereiten. Um den Ball schnellstmöglich wieder zurückgewinnen zu können, muss man das auch vorbereiten. Und in diese Richtung geht halt schon auch extrem in der Trainerphilosophie. Also sehr, sehr attackierend, sehr intensiv, sehr schnörkellos nach vorne und auch sehr initiativ, auch wieder gegen den Ball. Und das alles gepaart mit sehr intensiven Vorbereitungsphasen noch.
Gibst du deinem Training manchmal auch Regeln vor? Sag ich mal, 6 Sekunden nach Balleroberung möchtest du, dass im Umschaltspiel der Abschluss kommt?
Klar, wir haben eine ganz klare Provokationsregeln im Training mit gewissen Zonen, wo wir den Ball natürlich reinspielen möchten, mit gewissen Zeitvorgaben auch, wo wir in gewisse Räume kommen wollen, wie schnell wir den Ball aber auch wieder zurückgewinnen wollen. Also das ganze Training ist natürlich schon auch darauf ausgelegt, gewisse Handlungen zu provozieren, selbstverständlich.
Also in meinem Amateurbereich, wenn da Provokation gefallen ist, hatte ich fast immer eine Ohrfeige. Also meine Mitspieler konnten damit nicht so viel anfangen. Oder die haben es anders ausgelegt, Ono.
Die gibt es bei uns nicht, das kann ich so bestätigen.
Wir waren halt alle so Lümmel, ne?
Ja, genau.
Wie war das denn bei dir? Also ich höre das raus, du warst ein richtig fleißiger Schüler im Fußballlehrerlehrgang und wahrscheinlich nicht der Lümmel von der letzten Bank, der gesagt hat, erzählt ihr mal, ich schreibe hier eine Prüfung und gut ist.
Letzte Reihe ja. Also wir hatten so eine U-Sitzordnung, also ich saß tatsächlich ganz hinten, aber war schon ein fleißiger Schüler, kann man so sagen.
Du hast gerade gesagt, dass du ein paar Kollegen noch in der Bundesliga West triffst, aus deinem Fußballlehrerkurs. Haben sich da vielleicht auch, ja, Freundschaft ist ein großes Wort, aber haben sich da irgendwelche Kollegen gezeigt, mit denen du etwas mehr Kontakt hast, wo man sich trotz aller Konkurrenz immer wieder austauscht?
Ja, mit einigen. Also ich will jetzt keinen Einzelnen jetzt irgendwie rausheben, aber das muss man schon sagen, dass ich damit ganz, ganz viel noch in Kontakt bin. Also fast wöchentlich würde ich sagen, telefoniere ich mit Christian Eichner, aber bin auch in Kontakt mit Matthias Jeißle, mit Dino Topmöller, mit den Trainerkollegen hier aus dem Westen, mit Jens, Martin Engin sowieso. Auch da hoffe ich gerade, dass ich keinen vergesse, aber wir sind schon mit ganz, ganz vielen in Kontakt. Wir hatten insgesamt eine tolle Atmosphäre und wir haben nach wie vor eine WhatsApp-Gruppe, wo es darum geht, dass wir das Ende der Pandemie abwarten, damit wir gemeinsam nach Ibiza fliegen können. Insofern ist da noch ganz, ganz viel Kontakt mit Trainerkollegen.
Natürlich nur, um Udi Ibiza zu scouten, ne? Ein bisschen das Spielsystem zu analysieren. Ne?
Selbstverständlich, wollen uns nur mal gucken, wie die Fußballkultur in Ibiza abläuft.
Ja, Real Mallorca kennt man ja schon, ne? Muss man ja mal bei der Konkurrenz schauen. Ne?
Was hat denn Christian Eichner nach dem Spiel mit dem KSC hier in der Arena gesagt?
Viel gesagt hat er nicht, aber er war natürlich schon sehr, sehr glücklich über die 3 Punkte, weil die waren mit Sicherheit nicht eingeplant.
Jemand, mit dem du wirklich ständig im Austausch stehst, ist, wie sollte es anders sein, Norbert Elgert. Du warst sein Assistent viele, viele Jahre. Ist das so eine Art Vorbild für dich?
Aber anders. Eher ein Mentor. Ich würde sagen, wirklich Mentor. Ich durfte knapp 3 Jahre bei ihm sein. Ich durfte ganz, 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 ganz viel bei ihm und auch von ihm lernen. Und es ist nach wie vor, also wir haben wirklich mittlerweile eine sehr, sehr innige Beziehung. Ne? Das kann man so sagen. Aber es ist immer noch so, ich meine, ich bin 36, bin seit 13 Jahren Trainer, spiele keinen Fußball mehr, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass wenn ich mit ihm rede, fühle ich mich wieder wie so ein Spieler, der mit seinem Trainer redet, wie ein 18-jähriger Spieler, der mit seinem Trainer redet und achtet auf jedes Wort, weil ich einfach glaube, dass immer etwas fallen könnte, woraus ich wieder irgendwas ziehen kann, woraus ich ein Detail vielleicht ziehe, wo ich mich wieder reinarbeite, wo ich mir vielleicht ein Buch besorge, was mir wieder eine neue Erkenntnis gibt. Also es ist schon eine sehr, sehr spezielle Beziehung.
Als Trainer lernt man nie aus. Was hast du denn von Norbert gelernt? Was ist denn für dich somit das Wichtigste, was du aus dieser Zeit gezogen hast?
Das Wichtigste, glaube ich, tatsächlich seine tagtägliche Einstellung zu diesem Beruf. So, ne? Einstellung ist fast schon untertrieben, dann seine Leidenschaft für diesen Beruf. Ich meine, er macht das jetzt schon so, so lange und der hat eine Motivation, die ist einfach Wahnsinn. Also jedes Training ist bis aufs Detail vorbereitet und da reden wir über Formen, die er wahrscheinlich schon zum 150. Mal macht. Natürlich immer so ein bisschen abgewandelt im Laufe der Jahre auch, aber auch die sind zu 150% vorbereitet. Jedes Training und er bildet sich halt extrem fort in allen Bereichen. Also wenn ich irgendwo bei einer Hospitation war und wiederkomme, dann will er am liebsten am nächsten Tag sofort von mir wissen, was ich gesehen habe, möchte eine Ausarbeitung haben, möchte Skizzen haben. Wenn er in den Urlaub fliegt, dann muss er jedes Mal übergepackt sein, weil er aus aller Welt die neueste Literatur zu Technik, Taktik, Athletik, Psychologie, Führung sich besorgt. Und diese Einstellung, diese Mentalität, so jeden Tag alles zu 100% vorzubereiten, das zu leben und sich noch weiterzuentwickeln. So, und das sich so auch zur Aufgabe gemacht zu haben. Das ist natürlich schon, wenn man das dann so jeden Tag sieht, das macht natürlich mit einem. Ne? Also, das ist Wahnsinn.
Ja, man merkt, du hast eine hohe Meinung von Norbert, aber ich kann dir sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit, denn wir haben Norbert gebeten, uns eine Sprachnachricht für den Podcast zu schicken und da kam natürlich sofort was.
Über Onur kann ich eigentlich von Herzen nur Gutes und Positives sagen. Wir haben einige Jahre als Trainerteam sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet und viel voneinander gelernt. 2015 sind wir gemeinsam mit unserer U19 gegen die TSG Hoffenheim, damals mit Julian Nagelsmann als Trainer, deutscher Meister geworden. Onur ist menschlich und charakterlich schwer in Ordnung, absolut loyal und integer. Er ist bienenfleißig, hat unheimlich viel Ahnung vom Fußball, ein absoluter Fußballexperte. Mit den Jahren sind wir zwei echte Freunde geworden. Lieber Onur, ich schätze dich sehr. Du hast noch einen langen, erfolgreichen Weg als Trainer vor dir. Und du weißt ja, wenn du mal meine Unterstützung brauchst, bin ich immer für dich da.
Ja, wir sitzen hier im Podcast, haben keine Kamera, aber wenn man dich jetzt sehen könnte, dann merkt man, das packt dich, ne?
Ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, wer gerade was über dich sagt und von wem gerade ein gewisses Feedback bekommt. Und wenn da jetzt solche Worte von Norbert Elgert fallen, das hat schon Gewicht. Das hat schon richtig Gewicht, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja.
Gewicht ist ein gutes Stichwort. Deutsche Meisterschaft hat Norbert gerade angesprochen. Ihr seid zusammen deutscher Meister geworden mit der U19. Nimm uns doch mal mit an den Tag, als ihr Julian Nagelsmann geschlagen habt im Wattenscheider Lohheide-Stadion. Wer war in eurer Truppe und wie ist das Spiel so gelaufen?
ja, ich kann mich noch 1:1 an die Aufstellung erinnern. Ich kann mich auch noch an das Abschlusstraining hier erinnern. Die TSG Hoffenheim hat hier übrigens auch trainiert auf unserer Anlage. Haben dann im Lohheide-Stadion das Spiel gehabt. Wir hatten in der Mannschaft unter anderem jetzt von den bekannten Spielern noch Leroy Sané, der allerdings schon zum Profikader gehörte und es die Vorgabe gab, dass er maximal eine Halbzeit spielen soll und Thilo Kehrer. Trotzdem war Hoffenheim in dem Jahr einfach eine tolle Truppe, unter anderem mit Philipp Ochst, Joshua Mees, auch Amiri, der aber an dem Tag nicht gespielt hat. Also wir waren mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar Hoffenheim eine etwas bessere Mannschaft und hatten einen tollen Trainer mit Julian Nagelsmann. Deshalb war es ein 50-50-Spiel mit dem Vorteil für uns vor heimischer Kulisse, in Anführungsstrichen, auch wenn es im Lohheide-Stadion in Wattenscheid war. Und war natürlich schon sehr, sehr nervös. Aber wenn man im Finale ist, dann will man halt auch unbedingt gewinnen. Und ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass die ersten 20, 25 Minuten überhaupt nicht gut für uns liefen. Also da hat uns die TSG förmlich überrannt, haben auch mit 1-0 geführt. Und wir haben dann noch in der ersten Halbzeit Leroy reingebracht, der definitiv eine gewisse Energie reingebracht hat in dieses Spiel. Wir auch den Ausgleich noch geschossen haben in der ersten Halbzeit und mit dem Unentschieden in die Kabine gegangen sind. Und in der zweiten Halbzeit dann auch sehr, sehr verdient, wie ich finde, aufgrund des Spielverlaufs. Dann, am Ende mit 3:1 nach dem Kopfballtor noch von Thilo und dann noch ums 3:1. Ich meine, das war Christian Sivodedov, das war so in der Box und aus dem Getümmel nochmal ein Tor gemacht hat. Und ich meine, das ist ein deutscher Meister, ne? Das ist man für die Ewigkeit und deutscher Meister heißt, man ist die beste Mannschaft in Deutschland. Und das war natürlich schon cool. Also, kann sich vorstellen, dass wir uns extrem gefreut haben und dass wir auch noch eine lange, lange Nacht gefeiert haben und das dann vor dieser Kulisse war sehr besonders. Sehr, sehr besonders.
Das sind dann auch so die Spiele, wo sich nach Abpfiff die Spieler auch mal trauen, Norbert Elgert einen Eimer Wasser über den Kopf zu schütten. Das würden sie sich wahrscheinlich sonst nicht trauen, ne?
Ja, glaube ich nicht.
Ja. Norbert Elgert übrigens unser Gast in Folge 10. Wer Lust hat, gerne nochmal reinhören. Wirklich eine sehr hörenswerte Folge.
Was ich total faszinierend finde, und jetzt sind hier Knappenschmiede sehr berühmt, natürlich über viele, viele Jahre viele Spieler durch die Hände von Norbert Elgert gegangen. Benny Hövedes, Mesut Özil, Julian Draxler, Manu Neuer, Leroy Sané, wir haben sie alle schon genannt. Und wenn man die auf Norbert Elgert anspricht, sagen die immer der Coach, immer der Coach. Also bei denen musste ich mich gerade lustigerweise, habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass du gesagt hast, man fühlt sich immer als 18-Jähriger, der mit seinem Trainer spricht. Bei denen ist das immer noch so. Die trauen sich auch teilweise gar nicht, den irgendwie Norbert zu nennen. Ne? Also das ist echt krass. Was glaubst du, ist denn das Geheimnis von ihm? Und das auch ehrlicherweise über 20, 25 Jahre. Der hatte ja sein Dienstjubiläum jetzt bei uns. Wie geht das?
Also die Tatsache, dass er hier auch bei euch war und ein Teil des Podcasts war und dass er auch ein Buch geschrieben hat, mittlerweile zeigt ja, dass er jetzt nicht unbedingt mit Geheimnissen geizt, sondern dass er sehr, sehr offen auch über seine Arbeit spricht. Und dementsprechend will ich gar nicht so von einem Geheimnis sprechen, aber was ihn, glaube ich, wirklich ausmacht, ist halt diese Leidenschaft für seinen Job. Was ihn ausmacht, ist, vielleicht wissen das gar nicht so viele, dass er sich halt in allen Bereichen extrem gut auskennt, also Technik, Taktik, Athletik, Psychologie, in den Bereichen der Führung, also ist der Experte in allen Bereichen. Also es gibt ja immer Trainer, die gewisse Kernkompetenzen haben, aber der kennt sich einfach überall aus und er hört einfach nicht auf, sich in diesem Bereich fortzubilden. Und das natürlich gepaart mit seiner tagtäglichen Motivation und der Erfahrung, die er auch hat und der Ausstrahlung, macht das natürlich zu einer, ja, im Positiven, sehr, sehr explosiven Mischung. Ne? Und das macht ihn, glaube ich, aus. diese Ausdauer auch mitzubringen, das jeden Tag aufs Neue auch sich selber zu beweisen. Also das ist eine riesige Stärke und ich weiß gar nicht, ob man die einfach so erlernen kann.
Wie bildest du dich fort?
Ja, auf unterschiedlichen Wegen. Also ich lese tatsächlich auch sehr, sehr viel und lese auch gerne. Vor allen Dingen so zum Thema, gerade schon erwähnt, Psychologie, Führung, aber auch Denk- und Lernmuster und insgesamt, wie wir so im mentalen Bereich funktionieren, das interessiert mich schon sehr. Und ich hatte natürlich auch das Privileg, jetzt in den letzten Jahren auch viel unterwegs sein zu dürfen, bei vielen Vereinen hospitieren zu dürfen und entsprechend auch mit den Leuten vor Ort sprechen zu können. Und auch die Sachen auch davor auch sehen zu können. Das ist dann natürlich auch immer noch mal eine Art von Fortbildung.
Wir sind ja jetzt im Prinzip kurz vor Weihnachten, Winterpause. Kann man ja immer mal so ein kleines Resümee ziehen. Wie gehst du in deiner Arbeit, sage ich jetzt mal, in Zusammenarbeit mit Norbert um? Also wie fern steht ihr tagtäglich im Austausch? Oder ist das wöchentlich? Oder wie sprecht ihr über Spieler? Gehst du zu ihm hin und sagst, du, pass auf, ich habe hier einen Spieler X, der hat sich aus meiner Sicht super entwickelt, guck dir das mal an. Jetzt müssen wir leider natürlich auch sagen, es gibt auch manchmal Spieler, die sich halt nicht so entwickeln, ja, die vielleicht durchs Raster fallen. Wie stehst du da mit Norbert Elgert im Austausch?
Ich meine, es ist ja so organisiert, dass ja, U19, U17 mehr oder weniger zeitgleich trainieren. Das heißt, wir sind ja auch hier zeitgleich auf der Anlage und daraus ergibt sich zwangsläufig ist so, dass wir halt nach dem Training oder auch mal vor dem Training uns über den Weg laufen und das halt auch immer mal nutzen, um über das Spiel am Wochenende zu sprechen, aber natürlich auch über einzelne Spieler zu sprechen und wie die sich gerade entwickeln. Und das interessiert ihn auch immer sehr. Also das sind quasi jetzt ich sag mal, ungeplante Gespräche, die wir halt sehr, sehr häufig haben im Laufe der Woche, ohne da jetzt eine Zahl nennen zu können. Und dann gibt es natürlich aber auch nochmal organisierte Gespräche, Kaderplanungsgespräche, in denen auch Matthias Schober als Sportdirektor dabei ist und wo wir natürlich alle gemeinsam dann auch über die Entwicklung der Spieler sprechen. Also beides, aber vermehrt natürlich dadurch, dass wir zeitgleich trainieren und uns hier auch über den Weg laufen, uns gegenseitig auch sehr schätzen, kommen wir immer mal wieder in die Gespräche, wo viele Sachen thematisiert werden, aber natürlich auch die Entwicklung der Spieler, klar.
Wir thematisieren jetzt unsere Fans, denn wir haben in unserer Instagram-Story dazu aufgerufen, Fragen an dich zu schicken. Und da kam wieder eine Menge rein und wir haben vier Fragen ausgewählt. Die erste kommt von Markus, der hat geschrieben, ich habe mal irgendwo gelesen, dass du auch Ankertrainer bist. Was heißt das eigentlich?
In dem Zusammenhang, meine Hauptaufgabe ist schon, U17-Trainer zu sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Bin aber auch Ankertrainer, was nichts anderes heißt, dass ich quasi Ankertrainer im Leistungsbereich bin. Das heißt, ich bin auch zuständig für die U16 und für die U15. Und das läuft so ab, dass ich mir halt Spieler auch ansehe, dieser beiden Mannschaften, solange das irgendwie auch der Kalender zulässt und wir nicht parallel spielen und dass wir uns alle zwei Wochen zusammensetzen und ich eine Sitzung organisiere, wo wir halt über beispielsweise gemeinsame Trainingseinheiten reden, U17, U16, aber auch U16, U15 und wir natürlich auch über die Entwicklung der Spieler sprechen in der U15, U16, aber auch in der U17.
Dario fragt, welche Spieler, die heute Profis sind, hast du in der Vergangenheit ausgebildet? Kannst du uns ein paar Namen nennen?
Ich war bei einigen Spielern Teil des Funktionsteams, die jetzt Profis geworden sind. Ich glaube, alle kriege ich nicht hin, aber Leroy Sané, Thilo Kehrer, Philipp Max, ich darf jetzt keinen vergessen, Jakob Rasmussen, Robert Leipertz, Fabian Reese und. Ich habe mir jetzt keine Liste dabei, sorry.
Die nächste Frage kommt von Daniel. Der stellt Folgendes. Wie zeitaufwendig ist der Job als Trainer oder auch als Co-Trainer einer knappen Schmiede-Leistungsmannschaft?
Allgemein schon sehr aufwendig und sehr intensiv. Fühlt sich aber nicht so an, wenn man den Job halt auch aus Leidenschaft macht. Und natürlich auch nochmal abhängig davon, wie inwieweit man das auch möchte. So, ne? Also ich kann ja nur über mich sprechen und ich komme je nachdem, an welchem Tag wir spielen, schon teilweise auf 72 bis 80 Stunden die Woche, was mit Sicherheit sehr, sehr intensiv ist. Glaube aber auch, dass ich mich nach einer 80-Stunden-Woche halt nicht so ausgelaugt fühle oder kaputt fühle wie jemand, der vielleicht 40 Stunden seinen Job macht, aber halt nicht ansatzweise so gerne und so leidenschaftlich, wie ich ihn mache. Also es fühlt sich für mich jetzt nicht nach harter Arbeit an, wonach ich irgendwie kaputt bin, sondern dadurch, dass ich halt sehr, sehr gerne mache, es ist einfach ein toller Job, aber es ist natürlich auch sehr, sehr intensiv, weil wenn man den Job machen möchte und wenn man die Verantwortung hat für 21 bis 24 Spieler, wenn man die Verantwortung hat von einem Staff von 6, 7 Leuten, dann muss man dieser Verantwortung natürlich auch sich bewusst sein und dem auch nachgehen, klar.
Wie lange dauert bei dir so eine Spielnachbereitung? Du hast gerade gesagt, dass alle Spiele aufgezeichnet werden. Ist es dann so, dass du die Spiele 2, 3 Mal auch anschaust und wirklich in Einzelteile zerteilst für die Analyse und dann auch für die Videoschulung vielleicht, um den Spielern das zu zeigen?
Ja, das Spiel geht ja bei uns 80 Minuten und das halt zu analysieren, wir haben ja so ein Schneideprogramm, das uns natürlich schon hilft, so ein Spiel zu analysieren, dauert dann, würde ich schon sagen, so um die 3 Stunden und im Nachgang wird das dann noch mal geschnitten, werden ein paar Folien eingefügt und dann zu einem Video dann fertig gemacht für die Jungs. Das geht dann meistens so zwischen 5 und 8 Minuten und insgesamt würde ich sagen, sind das so 5, 6 Stunden für eine Spielnachbereitung.
Und ist es dann so, dass du auch bewusst manchmal Szenen raussuchst, sag ich mal, ihr gewinnt jetzt 8-0 und du suchst trotzdem vielleicht 2, 3 Zweikämpfe raus oder taktische Defizite, um den Jungs nochmal vor Augen zu halten, ey, ihr habt zwar 8-0 gewonnen, aber da war nicht alles 100%?
Klar, ist ja meine Aufgabe. So, meine Aufgabe ist ja, die Spieler zu verbessern, die Spieler zu entwickeln und denen nicht das Ergebnis nochmal zu zeigen, weil das wissen sie ja selber, dass wir ein paar Tore geschossen haben, dass wir vielleicht auch ein Spiel gewonnen haben, sondern es geht darum, nochmal die Spieler besser zu machen, unser Spiel zu optimieren und uns auch weiterzuentwickeln. Und da gehört es immer dazu, auch 10 zu zeigen, die wir noch besser machen können, aber natürlich auch 10 zu zeigen, wo wir uns auch schon entwickelt haben und die auch sehr, sehr gut gemacht haben. Also es gehört immer beides dazu.
Als letzte Frage, Wasim fragt, hast du ein Vorbild?
Richtiges Vorbild jetzt nicht, aber es gibt schon Trainer, die ich sehr, sehr gut finde und deren Weg ich auch sehr, sehr gut finde, wie beispielsweise, ich meine, über Norbert haben wir jetzt lange gesprochen, aber auch Ralf Rangnick oder Thomas Tuchel, das finde ich schon sehr, sehr interessant.
Das heißt, bei dir läuft jetzt auch regelmäßig die Premier League, wenn du die beiden Namen gerade genannt hast.
Ja, vorher auch schon, muss ich zugeben, aber dann, natürlich macht das die Sache jetzt nochmal interessanter, wenn man überlegt, dass mit Jürgen Klopp, Ralf Rangnick und Thomas Tuchel 3 sehr, sehr große, gute und auch erfolgreiche Trainer in der Premier League tätig sind.
Bei Top-Clubs
in der unfassbar interessanten und hochintensiven Liga, dann wäre das schon Wahnsinn, wenn ich mir das nicht angucken würde.
Lass uns wieder über Schalke sprechen. Im Jahr 2018 hast du hier den Bereich Methodik und Spielkonzeption in der Knappenschmiede übernommen. Was genau können wir uns darunter vorstellen?
Zunächst einmal war das jetzt keine One-Man-Show. Also ich war zwar federführend dafür zuständig, aber wir haben da mit mehreren Leuten zusammengesessen und gewisse Sachen oder gewisse Punkte versucht zu optimieren und auch damit beschäftigt, wie beispielsweise die Trainingsphilosophie, also wir haben uns schon darüber Gedanken gemacht, wie wir trainieren wollen in den einzelnen Bereichen, was wir aber auch trainieren wollen und in welcher Intensität wir das trainieren wollen. Einer meiner Aufgaben war, die ich auch gerne gemacht habe, war ein Trainerinterview zu führen mit jedem einzelnen Trainer der Knappenschmiede, wo es darum ging, den Trainer oder die Person an sich kennenzulernen, den Trainer kennenzulernen, ein Bild davon zu bekommen, was seine Philosophie ist, wie er tickt, aber wo er sich irgendwann auch sieht. Und natürlich auch die Spielphilosophie. Also wie wollen wir spielen, wie wollen wir auch rüberkommen und wirken, wenn andere Leute von außen auf ein Spiel der Knappenschmiedemannschaften guckt.
Ich habe letztens ein Interview mit dir gelesen, da hast du das mal auf 4 Begriffe oder auf 0 4 Begriffe runtergebrochen. Das waren Intensität, Mut, Spielfreude und Initiative. Das sind ja auch Begriffe, die hier auf dem Vereinsgelände überall auch stehen. Ist das so, dass man das den Jungs dann auch nochmal vor Augen hält?
Ja, ist elementar. Ich habe ja gerade auch schon, da kann man das Thema auch, was ein Spieler auch mitbringen muss, um hier in der Arena spielen zu können. Und die gehören alle dazu, diese Punkte. Ne? Und das ist schon wichtig und das ist uns auch wichtig, dass wenn man sich die knappen Spielemannschaften anguckt, dass man auch das Gefühl hat, dass man diese 4 Begriffe auch auf dem Platz auch wieder sieht. Dass sie nicht nur irgendwo an der Wand stehen und dass man sie nicht nur kommuniziert, so wie jetzt hier im Podcast, sondern die muss man auch leben und das muss man sehen und im besten Fall soll es der Gegner auch spüren.
Du hast es vor ein paar Minuten schon angedeutet, du hast einige Hospitationen in deiner Ausbildung gemacht. Nicht nur in Deutschland, sondern wirklich in ganz Europa hast du Top-Trainern über die Schulter geschaut. Wo bist du überall gewesen?
Ich bin gewesen in Barcelona im Nachwuchs in La Masia. Ich bin gewesen in Chelsea beim Nachwuchs. Ich bin gewesen bei Juventus Turin im Nachwuchs. Ich bin gewesen bei den Profis von Manchester City unter Pep Guardiola. Und ich bin gewesen bei Ajax Amsterdam, auch bei den Profis unter Erik ten Hag. Und habe aber natürlich, wenn ich da war, sowohl bei City als auch in Amsterdam, natürlich auch ein bisschen auf die Jugend angeschaut.
Krass, das hört sich ja echt so an wie Champions League Viertelfinalauslosung, der Lostopf. Wie läuft sowas ab? Ruft man dann mal Manchester City an und sagt, hier ist der Onur, ich müsste mal den Pep sprechen, aber wäre wahrscheinlich zu einfach, oder?
Ist unterschiedlich. Also bei Manchester City war es so, dass ein sehr, sehr enger Freund von mir, den ich auch schon aus meiner Jugend kenne, der Onkel ist von Ilkay Gündogan, der auch hier aus Gelsenkirchen kommt. Und der hat dann quasi beim Sportdirektor Çiğdem Begisyan angerufen und gesagt, hier kann Onur mal vorbeikommen. Und glücklicherweise durfte ich das auch, dann auch. Und beispielsweise bei Ajax lief es ganz anders ab. Da hat mir ein Trainerkollege geholfen, der jetzt für den BDFL, also für den Bundesliga Fußballlehrer, arbeitet. Und ich hatte ihm mal einen Gefallen getan im Rahmen einer Fortbildung. Und er ist halt sehr, sehr eng befreundet mit Erik ten Hag. Und den habe ich angerufen und der hat es mir dann ermöglicht. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle an Franz Josef Reckels.
Welche Trainer außer Pep hast du denn noch bei den verschiedenen Hospitationen kennengelernt? Also klar, Erik ten Hag haben wir gehört, Barcelona. Wie weit durftest du in La Masia eintauchen? Was hast du da kennengelernt? Welche anderen Trainer, namhaften vielleicht?
Also egal wo ich eigentlich war, im Nachwuchs war ich schon sehr, sehr nah dran. Habe natürlich auch viel Kontakt gehabt mit den ganzen Nachwuchstrainern. Da ist jetzt keiner dabei, der jetzt im Nachgang irgendwie jetzt Profitrainer geworden ist oder so. Aber mit denen war ich halt schon sehr, sehr eng im Austausch. Von den namhaften waren es schon in erster Linie jetzt Pep Guardiola und Erik ten Hag. Gerade Erik hat sich halt schon sehr, sehr viel Zeit genommen, auch für mich. Habe neben den Trainingseinheiten und nicht nur kurz danach oder kurz davor, sondern auch insgesamt mit ihm auch viele Gespräche geführt. Und insofern habe ich ihn da schon sehr, sehr nah kennengelernt.
Inwiefern darfst du denn da überhaupt richtig tief einblicken? Also es gibt ja auch, ehrlicherweise, natürlich hat die Knappenschmiede Geheimnisse, warum wir so gut sind, La Masia Geheimnisse, warum die so gut sind, verschiedene spezielle vielleicht Trainingsmethodiken. Wie tief kann man da reingucken?
Auch da unterschiedlich. Also bei Barcelona und Ajax war es vor allen Dingen so, dass ich da sehr, sehr viel in jede einzelne Trainingseinheit reingucken konnte und da haben sie auch keine Unterschiede gemacht. Ganz egal, ob das jetzt Abschlusstrainingseinheiten waren, ob es taktische Einheiten waren, wie auch immer. Also da war ich sehr, sehr nah dran bei den Trainingseinheiten. Bei Chelsea habe ich mich quasi gefühlt wie Mitarbeiter, weil ich mich da komplett frei durch die ganzen Büros irgendwie bewegen konnte. Und daher sehr abhängig davon, wo du gerade bist. Ich würde mal jetzt so sagen, grob, dass ich einen ganz, ganz großen und auch sehr nahen Einblick bekommen habe in die Trainingseinheiten und auch in die Trainingsarbeit. Und gerade bei City und bei Chelsea aber auch nochmal einen Einblick bekommen hinter die Kulissen.
Welcher Club hat dich am meisten fasziniert, beziehungsweise was hat dich bei einem Club am meisten fasziniert?
Bei Barca hat mich einfach dieser Fokus auf Fußball extrem fasziniert. Man ist halt über dieses Gelände gelaufen, was man ja nicht einfach so betreten kann. Also selbst Eltern können nicht einfach rein und die Trainingsanlagen ihrer Kinder gucken. Das ist etwas Wahnsinniges, was ja hier undenkbar wäre. Aber du bist halt über dieses Gelände gelaufen und in der Luft war so eine Atmosphäre, die du gespürt hast, wo du wusstest, es geht hier einfach um Fußball. So, ne? Und es geht um sehr, sehr leidenschaftlichen Fußball, wofür sie unbedingt stehen wollen. Das fand ich in Barcelona sehr faszinierend. Auf der anderen Seite war es sehr interessant, bei City natürlich Pep Guardiola zu beobachten. Das ist einer der größten Trainer, die es aktuell gibt und die es wahrscheinlich auch gab in der Geschichte des Fußballs. Und zu sehen, wie er jede Trainingseinheit nutzt, um im Detail nochmal besser zu werden, das ist dann schon super. Und Ajax, ja, ist Ja, mir gefällt die Art und Weise, wie Ajax Fußball spielt, sehr. Und die Art und Weise, wie sie das jeden Tag trainiert haben und dieses Engagement der Mitarbeiter und das gepaart mit dieser Offenheit von Erik, da habe ich schon noch mal viele Details auch für mich mitgenommen, auch für die tägliche Trainingsarbeit.
Ja, ich glaube, in dem Sinne hast du dir dann wahrscheinlich auch von jedem Verein, von jedem Trainer auch so ein bisschen, was für dich nützlich ist, ja wahrscheinlich auch mitgenommen, ne?
Absolut, absolut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwo irgendwas gesehen habe, was meine Arbeit jetzt vollständig geändert hat. Aber es gibt natürlich überall Details, die du mitnimmst. Das kann mal eine Trainingsform sein, das kann mal eine Provokationsregel sein, das kann mal eine gewisse Herangehensweise sein. Und entsprechend waren das schon sehr, sehr wertvolle Erfahrungen für mich. Ja.
Gibt es eine Idealvorstellung vom Fußball? Hast du die für dich? Eine Idealvorstellung vom Fußball?
Ja, die habe ich schon für mich. Die habe ich definitiv für mich. Also erstmal habe ich immer so für mich diese Vision, ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass wenn zwei Mannschaften...
Warum eigentlich nicht?
Sollen wir? Haben wir die Zeit? Also ich habe immer dieses Bild vor Augen, es spielen zwei Mannschaften gegeneinander, alle haben das gleiche Trikot an. Man weiß nicht, wer zu wem gehört und man sieht aber schon nach wenigen Sekunden und Minuten, okay, das ist die Mannschaft von Onosch. Und dieses Ziel habe ich in jeder meiner Trainingseinheiten, dass ich die Mannschaft dahin bekomme, dass wir für Außenstehende sofort erkennbar ist in die Art und Weise, wie wir spielen, die Leidenschaft, die Intensität, der Mut, die Zielstrebigkeit nach vorne, aber auch diese Initiative, den Ball sofort wieder zu holen. Und da habe ich natürlich auch im Detail ein ganz, ganz klares Bild von dem Fußball. Aktuell im Spitzenfußball, wenn ich es vielleicht irgendwo vergleichen könnte, damit es mal bildlich ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu 100% nicht, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das Hinspiel jetzt in der Champions League zwischen Ajax und dem BVB. Das, was der Ajax gemacht hat, jetzt nicht nur, weil es gegen den BVB war, ja, sondern was Ajax da gemacht hat und die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, dieser Spaß, die Zielstrebigkeit, das schnörkellose nach vorne spielen, das ständige Attackieren mit und gegen den Ball und das halt gepaart auch mit einer gewissen Attraktivität, das kam meinem Idealbild schon sehr, sehr nahe.
Gibt es eigentlich für dich, wir haben schon über Messi und Ronaldo gesprochen, aber gibt es eigentlich so einen idealen Kicker? Also gibt es den idealen Weltfußballer?
Fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber es gibt auf jeden Fall gerade ein paar Spieler, wo ich einen ganz, 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 ganz großen Respekt vor habe, über die Art und Weise, wie sie spielen und wie sie es über Jahre hinweg machen. Also ich habe es ja gerade gesagt, Cristiano Ronaldo, aber auch Chiellini, wie der in dem Alter schon, mit welcher Motivation der rangeht, sich körperlich fit halten, dann nochmal andere auch führen und mitziehen, finde ich schon Wahnsinn. Und auch so ein Spieler wie Kanté zum Beispiel zu sehen bei Chelsea, wie der halt... ich sage jetzt einfach mal, für seine Fußballfamilie arbeitet und sich da zurücknimmt und einfach alles dafür tut, damit die Mannschaft erfolgreich ist. Das finde ich schon sehr, 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 sehr lobenswert und das beeindruckt mich auch. Ja.
Sprichst du mit deinen Jungs vor oder nach dem Training manchmal auch über deine Spielidee oder über den Weltfußball, dass ihr sagt, boah, habt ihr gestern Abend Champions League geguckt, wie hat euch das gefallen oder guckt euch heute Abend mal das Spiel an, ich möchte mal eure Meinung über den Spielstil von Ajax hören?
Geht es dabei jetzt nicht um Spielphilosophie, aber ich nehme natürlich schon viele Beispiele aus dem Spitzenfußball, weil es natürlich die Spieler auch interessiert, die gucken das ja auch, die gucken ja auch gerne, wenn Manchester City gegen Liverpool spielt und insofern nehme ich natürlich dann auch Beispiele aus diesen Spielen, um denen gewisse Inhalte einfach so ein bisschen auch näher zu bringen, die wir vielleicht aktuell auch haben, worin wir uns noch verbessern können und das zeige ich natürlich auch anhand von Szenen des Spitzenfußballs, was meiner Meinung nach auch wichtig ist, weil man darf jetzt nicht vergessen, die Spieler, die jetzt gerade in der U17 sind, die werden jetzt nicht nächstes Jahr, sondern die werden wahrscheinlich in 3, 4, 5 Jahren Profis werden, im besten Fall. Und dementsprechend ist ja meine Aufgabe auch nicht nur zu gucken, was jetzt gerade im Spitzenfußball passiert, sondern auch mit zu überlegen, okay, wohin kann der Fußball noch hingehen? Weil diese Spieler werden in 4, 5 Jahren erst Profis. Und daher muss ich mich so oder so mit Spitzenfußball auseinandersetzen und auch mit der Frage, wohin es noch hingeht. Und die Spieler gucken sich natürlich auch immer gerne 10 an aus dem Spitzenfußball, um sich daran auch einfach ein Beispiel zu nehmen, weil wiederum ihre Vorbilder in diesen Spitzenclubs unterwegs sind.
Du warst in der vergangenen Saison auch unterwegs bei den Profis, bist zeitweise Co-Trainer gewesen unserer Lizenzspielermannschaft. War eine schwere Zeit hier im Verein. Was nimmst du aus dieser Phase mit, die ja denkwürdig war?
Ja, was für mich am interessantesten war, was ich mitnehme, ist, dass ich natürlich die Gelegenheit hatte, Spieler hautnah zu erleben und am eigenen Leib zu spüren, die ich zum einen selber zuvor in der Knappenschmiede begleitet habe, im Vergleich zu Top-Spielern auf dem Niveau innerhalb der Mannschaft oder aber auch bei anderen Mannschaften. Also Beispiel jetzt, ich konnte mir Nassim Boujelab ansehen, den ich selber mit begleiten durfte in der U19, im Vergleich zu dem Zeitpunkt mit Suat Serda, der so ein bisschen so zum Dunstkreis der Nationalmannschaft gehörte, aber auch dann mit Spielern wie beispielsweise Joshua Kimmich oder Leon Goretzka im Spiel gegen Bayern München. Also ich hatte halt diesen Vergleich und kann daher, glaube ich, jetzt auch nochmal besser einschätzen im Nachwuchs, in welche Richtung das gehen muss, damit die Spieler auf Top-Level performen müssen. So, das hat mir jetzt für meine aktuelle Arbeit schon sehr geholfen.
Und gibt es Tage, an denen du denkst, ich wäre gerne jetzt heute weiter Co-Trainer der Profis, oder bist du eigentlich froh, dass du eigenständig als U17-Trainer in der Bundesliga jetzt gestalten kannst?
Das muss man so ein bisschen zweierlei sehen. Also das Anforderungsprofil und die Aufgaben eines Cheftrainers sind ja klar. Der Cheftrainer ist verantwortlich für die Entwicklung einer Mannschaft. Punkt. Hauptverantwortlich. Der Job des Co-Trainers kann halt extrem unterschiedlich sein. Also abhängig davon, welches Vertrauensverhältnis es gibt zum Cheftrainer. So, also wie lange kennt man sich schon, wie viele Stats hat man schon zu Hause zusammen gehabt. Abhängig davon, welche Verantwortlichkeit man dann hat als Trainer und wie viel Verantwortlichkeit man auch hat, kann der Job des Co-Trainers extrem unterschiedlich sein. Und ich sehe meine absolute Kernkompetenz vor allen Dingen in der Arbeit auf dem Platz. Und daher denke ich, dass ich aktuell als Cheftrainer der U17 dem Verein deutlich mehr helfe.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man im Fußball nur ganz schwer die nächsten Jahre aufzeichnen kann. Du hast Interviews geführt mit einigen Trainern hier aus der Knappenschmiede. Hast du gerade gesagt, wo sie sich auch in der Zukunft sehen. Wo siehst du dich in der Zukunft? Überhaupt mal einfach ein bisschen, ja, vielleicht ein gewisses Level zu haben, vielleicht sich persönlich weiterzuentwickeln. Wo siehst du dich?
Ja, genau, richtig. Also ich kann jetzt nicht in die Glaskugel gucken und schauen, wo ich in 5 Jahren bin, aber ich habe natürlich zum einen einen gewissen Anspruch an mich selber und zum anderen weiß ich, glaube ich, mittlerweile auch, in welchen Bereichen ich am besten performen kann. Und aktuell ist es ja so, dass ich quasi in dem Bereich, in dem ich bin, in der U17, auf dem höchsten Level arbeite, nämlich U17 Bundesliga. Und diesen Anspruch habe ich auch für die nächsten 5 Jahre. Das ist ganz egal, in welchem Bereich ich mich befinde, dass ich dort aber auf dem höchsten Level arbeite, weil ich glaube, dass ich da meine persönlichen Stärken am besten abrufen kann.
Wir haben alle Fragen rausgeballert. Du hast uns alles beantwortet. Liegt dir noch irgendwas auf dem Schalker Herzen? Hast du noch irgendwas? Willst du deinen Jungs ein paar Grüße bestellen? Willst du dich bei deiner Mama bedanken? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du Hogi auf ein Bierchen einladen nach dem nächsten Sieg?
Tatsächlich würde ich mal die Gelegenheit dazu nutzen, um ein paar Leute zu grüßen. Also in allererster Linie meine Familie, die gefühlt bei jedem Spiel viel, viel mehr mitleidet als ich. Aber natürlich auch meine Freunde, meine Ängsten, meine Mannschaft. Ganz, ganz liebe Grüße. Ihr macht das bisher ja wahnsinnig gut. Anders kann man das nicht sagen. Und natürlich auch ganz liebe Grüße nach Gelsenkirchen, speziell nochmal nach Beckhausen, Horst und Buhr, Stadtteile, wo ich selber gelebt habe oder lebe. Und natürlich auch an alle Schalke-Fans.
Und die U17, ne? Nicht ausruhen. Das wollte der Trainer auch noch sagen.
machen Sie nicht.
Danke, alles Gute. Viel Erfolg.
Dankeschön.
Dankeschön. Erfolgreich mit der U17, Einblick über den Schalke 04 Profis und Hospitation bei Erik ten Hag und Pep Guardiola. Ono Sinel hatte viel zu erzählen. Wir sagen vielen Dank für die vergangenen 90 Minuten, die du mit uns geteilt hast. Wünschen dir für die weitere Saison alles Gute, viel Erfolg und wir danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wünschen euch an dieser Stelle schon einmal schöne Feiertage und denkt dran, empfehlt uns gerne weiter, hört unsere bisherigen Folgen. Ihr findet uns auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, AudioNow, auf schalke04.de, in der Schalke 04 App, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, bleibt uns treu im neuen Jahr. Glück auf und bis zum nächsten Mal.